Liebe Schwestern und Brüder, zu 4 Tagen bin ich hier in Denkendorf, zu 4 Bibeltagen, und das sind dann nicht mehr ganz 800 Kilometer. Und deswegen konnte ich gern hier nach Aidlingen kommen. Wir fühlen uns dort fast in Vorpolen sehr mit dem Mutterhaus und mit den Schwestern in Aidlingen verbunden. Es ist eine lange, gute geistliche Verbindung, und darum sage ich immer gern zu, wenn ich einmal hier sein darf. Ich soll Sie auch herzlich grüßen. Gestern habe ich Besuch gemacht bei Bruder Schaal, dem früheren Altpietistengeneral, so könnte man sagen, in Stuttgart, und heute kam Bruder Karl-Heinz Schabel kurz vorbei und sagt, grüßt die Schwestern und die Brüder natürlich auch in Aidlingen ganz herzlich. Heute soll es um eine Sache gehen, die mich selbst auch sehr bewegt und die wir selbst auch so gebraucht haben. Das Thema: die Überwindung des toten Punktes. Die Überwindung des toten Punktes. Und ich möchte dazu vorlesen einen Bericht aus dem Leben des Propheten Elia, 1. Könige 19. Ich denke, es könnte vielleicht ein bisschen unterstützen, wenn wir den Bibeltext und dann auch so die Hauptaussagen vor uns sehen, besonders für Schwerhörige könnte es eine Hilfe sein. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete sich Elia, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben. Und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Und Elia sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her, der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König von Aram und Jehu den Sohn Nimschis zum König über Israel und Elisa den Sohn Schafats von Abel-Mehola zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entrinnt, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und Elia ging von dort weg. Wir hören von einem Mann, der von seinen Leuten wegläuft in die Einöde oder Wüste, sich dort unter einen Strauch wirft und nur noch einen Wunsch äußert: Einschlafen und nie mehr aufwachen. Elia wünscht sich den Tod. Er sprach: So nimm nun, Herr, mein Leben hin. Und ich denke, wer sich den Tod wünscht, der ist nun wirklich am toten Punkt angelangt. Wie es nach dem Tod nicht weitergeht, so denken wir auch an unseren toten Punkten, es geht jetzt nicht mehr weiter. Nun ist es mit unseren toten Punkten so, wir fallen meistens dort am tiefsten, wo wir am höchsten hinaus wollten und das Schönste im Leben gesucht haben. Ich arbeite in einer Schule, gerade fleißige Studenten erleben gelegentlich vor den Prüfungen so einen toten Punkt und möchten am liebsten aussteigen. Ich schaff's sowieso nicht mit dem Examen. Ich dreh durch. Sie könnten ein schlechtes Ergebnis nur ganz schwer ertragen. Ein Mann, den es sehr um die Karriere geht, der also unbedingt etwas erreichen möchte, der fällt tief, wenn er statt Ehre und Anerkennung so heimliches Grinsen und spöttische Bemerkungen erntet, kann's nicht ertragen, belächelt zu werden. Wer seine Lebenserfüllung im Beruf sieht und dann plötzlich auf Arbeitszeit null gesetzt wird, arbeitslos gemacht wird, kann an diesem Punkt zusammenbrechen. Ich habe früher einmal als Feinmechaniker in der Firma Zeiss gearbeitet, und als jetzt in der Wendezeit sehr viele entlassen werden mussten, da haben manche in Jena mit ihrer Zeit und mit ihrem Leben nichts mehr anzufangen gewusst. Es war direkt eine Welle von Selbstmorden in Jena. Wer alles auf die Liebe setzt und sich ganz in die Liebe hineingibt und alles von der Ehe erwartete und dann in eine Enttäuschung stürzt, kann den toten Punkt auf diesem Gebiet erleben. Bei jedem hat der tote Punkt eine andere Farbe und Gestalt. Am schlimmsten ist es immer dann, wenn mehrere Krisen zusammentreffen. Gesundheit und Beruf und Ehe und Glaubenskrise. Bei dem Propheten Elia war der tote Punkt auf einem ganz sensiblen Gebiet erreicht worden, in seinem Glauben und Dienst für den lebendigen Gott. Und darum lag auch die Sache bei ihm besonders tief. Elia war ein Mann, der sein Leben ganz dem Dienst Gottes geweiht hatte und Gottes Prophet. Als Gottes Prophet hatte er seinem Volk oft eine sehr kritische Wahrheit zu sagen. Man hatte den Gehorsam gegen Gott einschlafen lassen und sich Fruchtbarkeitsgottheiten aufgestellt und sich ihnen verschrieben. Von Götzenbildern erwartete man reiche Ernten und große Kinderscharen, Stärke und Sieg. Und weil sich die Menschen im Volk Gottes solchen Fruchtbarkeitsgottheiten verschrieben hatte, ließ Gott eine lange unfruchtbare Zeit kommen. 3 Jahre ohne Regen und darum ohne Ernte, das hatte Elia anzukündigen. Und damit macht man sich natürlich nicht beliebt. Er musste fliehen und sich verbergen. Im Versteck an einem Bach Krit versorgte Gott ihn auf wunderbare Weise und später bei einer Ausländerin, einer Witwe in Zarbat. Und nach 3 Jahren erhält er einen neuen Auftrag von Gott. Er hat dem Volk auszurichten, nun soll es wieder regnen. Die Bevölkerung eines Landesteiles lässt er auf den Gipfel des Berges Karmel kommen. Da haben wir auch eine Skizze, die können wir einmal zeigen. Dort wurden 2 Altäre aufgerichtet. Ein Gottesurteil wird beantragt. Elia will dem Gott Israels opfern. Etliche 100 Priester des Fruchtbarkeitsgottes Baal sind da. Die sollen ihrem Baal opfern. Und ausgemacht ist, welcher Gott seinen Verehrern Feuer auf den Altar schickt, der soll als wahrer Gott ausgewiesen und anerkannt sein. Ich beschreibe das nur ganz kurz zusammenfassend. In überwältigender Weise bekennt sich Gott zu Elia und schickt einen Blitz auf den Altar. Das Volk, das erst in eisigem Schweigen dastand, fällt zu Boden und schreit, bekennt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia erlebt eine große Gottesstunde. Auf dem Karmel fühlt er sich auch auf dem Gipfel, ganz nahe bei Gott, ganz oben. Und da ist es so, als ob seine Seele durchbrennt, ihn überkommt ein Siegesrausch, alle Priester des Baal und der Astarte lässt er festnehmen und macht sich selbst zum Scharfrichter. Eigentlich Schafschlechter waren es nun 450 oder 850 Hingerichtete. Die Zahlen differieren, es gibt unterschiedliche Angaben, aber ein großes Strafgericht. Die Dürre hört auf, ein reicher Regen macht das Land wieder fruchtbar. Das Volk hatte sich zu Gott bekannt. Was wollte Elia mehr? Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt so eine Art Erweckung erwartet hat. Eine Glaubenserneuerung im ganzen Volk Gottes. Und nun kommt es völlig anders. Die Königin, in deren Dienst jene Priester den Fruchtbarkeitskult ausübten, lässt ihm eine Botschaft überbringen, in der sie ihm bis zum nächsten Tag den Tod schwört. Elia weiß, diese Königin macht keine leeren Worte. Und da war auf einmal seine Kraft am Ende. Wieder fliehen, wieder sich verstecken. Jetzt hatte er von Gott eigentlich etwas anderes erwartet. Nach 3-jähriger Emigration wollte er nun einmal aufatmen. Jetzt hätte er vielleicht eine Kur in einer idyllischen Oase gebrauchen können. Und da kommt diese Todesdrohung. Und in einer rasanten Geschwindigkeit rutscht er vom Gipfel seiner Hochstimmung hinab auf den toten Punkt. Wie in einer gewaltigen Entladung ist alles Gottvertrauen aufgebraucht. Die Todesdrohung wächst sich zu einem Riesen aus, der allen Glauben abdrückt. Die Angst packt ihn, schüttelt ihn. Wo früher der Glaube das Herz ausfüllte, breitet sich wie so ein alles zerstörendes Schwammgeflecht die Hoffnungslosigkeit aus. Er flieht nur weg hier, rennt in die Wüste, haut sich unter einen Busch und beantragt bei Gott schnelles Sterben. Vielleicht friedliches Einschlummern, lass mich einschlafen und wenn's irgend möglich ist, nicht wieder aufwachen. Er ist des Lebens müde. Ich könnte mir schon vorstellen, dass einige von uns Elia verstehen können. Besonders, wenn da auch so eine lange belastende Vorgeschichte wie bei Elia war. Er hatte ja aufregende Jahre hinter sich, voller Entbehrungen. Im Exil versteckt, immer in der Sorge, vielleicht doch von den Spionen des Königs entdeckt zu werden. Nun könnte man vielleicht ganz allgemein sagen, das Leben ist für keinen einfach. Belastungsproben zehren an der Nervenkraft. Aber wenn dann so eine letzte Belastung kommt, noch ein Anstoß, noch ein heftiger Ärger mit den Leuten im Haus, noch ein richtig tiefer Verdruss oder noch ein grobes Missgeschick, noch eine Enttäuschung und diese lang angestauten Wassermassen des Grams, der Verzagtheit brechen die Mauer und alles wird von Todessehnsucht überschwemmt. Wen wundert es dann, wenn im Kurzschluss manches Ungewohnte geschieht? Das Beliebteste ist immer die Flucht. Elia ergreift die Flucht in die Wüste. Eine junge Ehefrau flieht zu den Eltern, wenn es nicht gut geht. Wenn die Eltern gescheit sind, schicken sie sie zurück. Oder wir fliehen in die Krankheit. Das passiert oft unbewusst, dass man auf einmal krank wird und der Arzt sagt, ich weiß gar nicht, welche Ursache liegt denn da eigentlich vor. Wir wollen weg vom Krisenherd. Und es ist dann auch schwierig, am toten Punkt Menschen auf Gott hin anzusprechen. Also Elia flieht nicht in ein Gotteshaus. Es gibt manche, die wollen auf Gott hoffen, aber es geht nicht. Selbst ein Prophet, der Gott vielfach als Retter erlebt hat, meint am toten Punkt, gegen die Königin kann Gott jetzt auch nicht mehr an. Am toten Punkt ist auch der Glaube an Gottes Möglichkeiten oft tot. Das ist gerade das Teuflische an unseren Tiefpunkten des Lebens, dass wir meinen, Gott sei nun auch am Nullpunkt festgefroren und habe nun gar keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Jetzt er auch nicht. Eins allerdings ist bei Elia bedeutsam, so sehr er sich von Gott auch den Tod erbittet. Er legt nicht selber Hand an sein Leben. Die Furcht Gottes hält ihn zurück. Und wir wissen auch, würden wir uns selbst töten, dann wäre das kein friedliches Einschlafen in ein friedliches Nichts, sondern wir würden dann vor Gott erscheinen, der uns für das Leben, das er uns anvertraut hat und für die Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, wohl verantwortlich machen würde. Und wir wissen aus der Schrift, alle Gedanken, die in uns zum Tod treiben, sind nie von Gott. Aber das soll ganz klar sein. Das kommt immer vom Teufel, der den Tod will. Er will unseren Tod. Gott will immer unser Leben. Also bei aller Verzweiflung, Elia lässt sich in Gottes Hand fallen, obwohl er ihm zurzeit nicht viel zutraut. Das haben wir schon gehört. Und Gott nimmt nun seine Sache in die Hand. Und wie Gott nun handelt, das scheint mir auch für uns sehr wichtig zu sein. Und darauf kommt es an. Bis jetzt war eigentlich alles Einleitung. Wie überwindet Gott den toten Punkt? Nun, erstens, Gott sorgt für die Erhaltung des Lebens. Das klingt so ganz nüchtern und unfromm. Das Erste, was Gott ihm sagen lässt, Vers 5, stehe auf und iss. Stehe auf und iss. Gott begegnet ihm also nicht zuerst mit frommen Sprüchen, schon gar nicht mit Vorhaltungen. Er lädt zum Essen ein und er sorgt auch dafür, dass etwas da ist. Gott nimmt die schöpfungsmäßige Seite unseres Lebens ganz ernst. Wir müssen bei Kräften und vor allen Dingen erst einmal am Leben bleiben. Wenn wir tot sind, kann uns auch seelsorgerlich nicht mehr geholfen werden. Also ich kenne da keine Möglichkeiten mehr. Und dadurch kommen wir ja in unseren Konflikten so tief ins Elend, weil wir dann keinen Appetit haben und das Essen vernachlässigen. Das ist aber wirklich so. Das haben Sie auch schon erlebt. Meine Große, die war einmal sehr unten am Boden und kam zu mir. Unterdessen ist sie 30 Jahre alt. Und da habe ich sie eingeladen Na, mit den erwachsenen Kindern ist manchmal etwas schwieriger als mit den Kleinen. Aber das wissen die Eltern auch. Da habe ich gesagt, jetzt fahren wir in ein gemütliches Restaurant, jetzt essen wir erstmal etwas Ordentliches. Du kannst dir bestellen, was du willst. Ich zahle. Oh, na, das muss man dann schon machen. Sie lachen. Und es ist eigenartig, bei einem gepflegten Mahl, das haben ja auch die Leute vom Frauenfrühstück entdeckt und die vom Glaubensforum Glauben und Leben und so weiter, kommt man ganz anders ins Gespräch, als wenn man so brav hintereinander sitzt wie hier. Das muss auch sein, ich bin da überhaupt nicht dagegen. Aber du sollst essen. Trinken und essen, schlafen und sich wieder erheben und etwas tun, das muss weitergehen. Du sollst essen. Wer nicht isst, ist Gott ungehorsam. Es gibt so, ich sage das manchmal scherzhaft, aber man kann es schon mal so festhalten, das erste Gebot, das in der Bibel steht, heißt, du sollst essen. In 1. Mose 2, Vers 16, das stimmt wirklich. Sie können nachlesen. Du sollst essen. Von allerlei Bäumen im Garten nach der Sintflut sind auch die Kaninchen dazugekommen. Aber die Erhaltung des Lebens steht in der Seelsorge Gottes an allererster Stelle. Wir verstehen, wenn wir das befolgen, sind wir zwar noch nicht aus der Not heraus, aber wir fallen wenigstens nicht tiefer hinein. Und das ist auch schon etwas. Elia isst und dann legt er sich wieder hin. Die Verzagtheit ist nie mit einem Anlauf überwunden. Und da kommt Gottes Engel eben noch einmal. Stehe auf und iss. Ich könnte mir vorstellen, dass unser Herr 7x70 gekommen wäre. Und manchmal muss man auch bei Depressiven sehr oft so kommen und sagen, steh auf und iss. Also einem verzagten Menschen, der sich zurückzieht und alles schleifen lässt, ist mit einer kräftigen Hühnersuppe oder einem wohltuenden Kaffee trinken in Thüringen, würde ich natürlich Thüringer Klöße anbieten. Ich bin Thüringer, ist unübertroffen, können Sie mit Spätzle nicht mithalten. Aber ich will Sie natürlich jetzt überhaupt nicht beleidigen. Also ich würde Thüringer Klöße anbieten. Die machen übrigens in Thüringen die Männer, die Frauen machen nur den Braten. Aber das ist ganz wichtig, dass man dann einmal Zeit hat und sich vielleicht mit hinsetzt und mit isst, den ersten Bissen nimmt, das regt wieder an. Die Erhaltung des Lebens steht an erster Stelle. Das ist das Erste. Also ein Prediger, nicht nur die Schwestern, die können sowieso, ein Prediger müsste auch mal eine Hühnersuppe machen können oder einen guten Kaffee kochen können. Aus diesem Grunde. Zweitens. Gott schenkt eine Pause. Elia wandert in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Gottesberg Horeb. Dort hatte Gott sich schon durch Mose seinem Volk offenbart. Und ich habe den Eindruck, auch Elia braucht eine neue Wegweisung von Gott. Ihm wird eine Begegnung mit dem lebendigen Gott gut tun. 40 Tage und 40 Nächte. Vielleicht ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die 40 sehr oft in der Bibel vorkommt, im Alten und auch im Neuen Bund. Wenn Gott sein Volk oder einen einzelnen 40 Tage oder 40 Jahre einen besonderen Weg führt, dann ist das immer ein Weg, auf dem Gott den Betreffen oder das Volk bis an die Grenze der Kraft führt. Denken Sie dran, 40 Tage Jesus in der Wüste, er bekommt Hunger, wahrscheinlich deftigen Hunger. 40 Jahre Israel in der Wüste, sie können eigentlich nicht mehr, bis an die Grenze der Kraft. Und hier auch. Aber an der Grenze der Kraft angekommen, will Gott dann immer in unser leeres Leben Kraft aus seiner Welt, aus der Welt Gottes geben. Elia läuft 40 Tage durch die Einöde. Ich stelle mir vor, wie ihm auf diesem Weg so manche Dinge durch den Sinn gegangen sind. Vielleicht zuerst wirr und durcheinander und dann etwas klarer. Er braucht Zeit, um manches abzuklären. Na, nun muss man ein wenig logisch denken. Steht nicht direkt da. Ich denke, er wird Angst gehabt haben und vielleicht sich immer wieder einmal umgeschaut haben, kommt da schon jemand von der Königin hinterher und will mich einfangen, verhaften, denn mit der Todesdrohung waren ja diese Ängste verbunden. Aber ich denke mir, ihm wird auch das Erlebte und das Geschehene manchen Gedanken gemacht haben, vor allem sein eigenes Tun. Er hatte mit mein persönlicher Eifer oder war das Gottes Wille? Ich könnte mir vorstellen, dass er darüber nachgedacht hat, mindestens. Habe ich vielleicht selbst mit dazu beigetragen, dass ich jetzt so in der Klemme sitze? Das fragen wir uns in solchen Stunden. Bin ich vielleicht auch selber mit Schuld an meiner Misere? Und das macht die Last manchmal noch schwerer. Wir brauchen Abstand und Stille, um im Gespräch des Herzens mit Gott Göttliches und Menschliches in uns unterscheiden zu können. Eine ganz wichtige Aufgabe. Im Hebräerbrief heißt das, dass das Wort Gottes so ein scharfes Schwert ist und durchdringt und Seelisches und Geistliches trennt, uns unterscheiden lehrt. Zu dem Seelischen gehört auch so das typisch Religiöse. Das Religiöse ist etwas Menschliches, noch nicht etwas Geistliches. Dass Seelisches und Geistliches unterschieden werden kann. Und so zeigt uns Gott neben der Last, die andere oder die das Leben uns aufgelegt haben, auch oft eigene Schuld. Wie gesagt, es kann doppelt schwer werden, aber es muss eingeordnet werden und bewältigt werden. Ich weiß nicht, was dem Elia alles durch den Sinn gegangen ist. Jedenfalls in diesen 40 Tagen kommt er zum Berg Horeb und wirft sich in eine Höhle. Ich habe den Eindruck, immer noch dem Tode näher als dem Leben. Denn er verkrümelt sich ja wieder in die Finsternis. Vierzig Tage mit Gott allein, durch die Einsamkeit gegangen. Jetzt ist er bereit, von Gott einen weiteren Schritt geführt zu werden. Und das ist nun das Dritte. Am Horeb wird dem Elia Gottes Wesen offenbart. Am Horeb Gottes Wesen offenbart. Elia erkennt, wie Gott ist. Für mich ist ein Wort aus dem Johannesevangelium ganz wichtig. Johannes 17, Vers 3. Das ist das ewige Leben, das sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich komme immer mehr dahin, dass ich in Bibelabend ganz schlicht schildere, wie Jesus ist. Ich habe jetzt in Denkendorf nur vier christozentrische Themen. Es geht alles um Jesus. Ganz einfach. Information über Jesus. Das ist das ewige Leben. Und die Naturgewalten geben zu dieser Erkenntnis Gottes den Anschauungsunterricht. Ich lese noch einmal die Verse 10 bis 12. Wir erinnern uns noch einmal daran. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her, der Herr war nicht im Winde. Nach dem Winde kam ein Erdbeben, der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben ein Feuer, der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen, wird sehr unterschiedlich übersetzt. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz und trat in den Eingang der Höhle und siehe, da kam die Stimme Gottes zu ihm. Was soll Elia erkennen? Ich denke schon dies, wir können noch mal den anderen Satz auflegen. Gott ist nicht in den Gewalten zu finden, die zerreißen und zerstören, die alles erschüttern und verbrennen. Was bedeutet das übertragen auf Elias Situation? Gott will nicht durch Gewaltakte und menschlichen Eifer zerstören und vernichten, sondern seine Majestät will in sanfter und heilender Hoheit zum Frieden bringen. Gott handelt nicht gern so, dass Menschen sich am liebsten in Höhlen verkriechen und darin bleiben wollen. Er begegnet uns so, dass wir aus den Löchern der Verzagtheit herauskommen, um von Gott das zu empfangen, womit wir weiterleben können. Und das ist nun erstaunlich. Es bedarf keines deutenden Wortes. Elia weiß genau, als dieses stille, sanfte Sausen kommt, Jetzt ist Gott da. Und er weiß auch das andere. Ich kann vor diesem Gott nicht bestehen. Er verhüllt sein Antlitz. Bis zu dieser Gottesbegegnung kann man ja noch alle Schuld den anderen zuschieben. Vielleicht dem gottlosen Volk und der schlimmen Königin. Man kann es bei Gewaltigen, bei Vorgesetzten immer beim anderen suchen. Aber wenn Gott uns seine Hoheit offenbart, dann verhüllen wir das eigene Gesicht. Und wir erkennen, Menschen richten und verachten. Das ist unsere Art. Das ist auch die Art manchmal der Propheten. Und das kann auch die Art der Apostel sein. Und das war auch jahrhundertelang immer wieder einmal die Art seiner Kirche, mit Feuer und Schwefel andere auszurotten. Ich denke an eine Begebenheit, wo sich die Apostel auch hinter dem Rücken des Elia verstecken wollen und sagen, lass auf dieses samaritanische Dorf Feuer und Schwefel fallen, wie ja auch Elia getan hat. Und da kommt die gleiche Korrektur. Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Manchmal fürchte ich, hätten manche Christen, vielleicht auch evangelikale Formationen, die Macht, sie hätten auch mit der Versuchung zu tun, über andere zu richten. Gott will heilen. Er hat das Gericht gestundet bis zuletzt. Das Wort aus Jesaja 42 sagt es ganz klar. Er wird auch angeknickte Rohre und auch verklimmende Dochte nicht zerbrechen oder ausdrücken. Gott meint es sogar gut mit seinen Feinden. Er hält seine Liebe durch, auch wenn sie überhaupt nicht begehrt ist. Das muss auch ein Prophet Jona in Ninive lernen und er tut sich sehr schwer damit. Gott will diese Sündenböcke in Ninive retten. Du hast doch gesagt, ich soll in 40 Tagen das Gericht ankündigen. Du machst mich zum Lügner. Das ist die Einstellung Jonas, als Gott gnädig ist. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen zu richten, sondern dass die Welt gerettet würde. An unseren toten Punkten wird uns nicht geholfen oder wird uns recht geholfen, wenn wir aus unserer Misere aufschauen und fragen, Gott, wie bist du? Welche Möglichkeiten hast du? Wie gehst du mit Menschen um? Mit mir und auch mit denen, die an mir schuldig geworden sind. Wir werden mit den Entdeckungen, die wir da machen, unser Leben lang nicht fertig werden, weil wir bei Gott immer wieder Neues, Überraschendes entdecken. Uns führt Gott wahrscheinlich nicht zum Berg Horeb. Uns begegnet Gott heute im gekreuzigten Christus. Und er zeigt uns am Kreuz, warum Gott aller Welt gnädig sein will. Nicht, weil er Schuld wegdiskutiert und verharmlost, sondern weil er sie an unserer Stelle und für uns seinem Sohn angerechnet hat. Jesus ging für die Schuld der Welt ins Gericht Gottes. Und nun könnte man sagen, in diesem Bild, am Kreuz haben sich alle Zornesgewitter Gottes entladen, die wir durch unsere Schuld heraufbeschworen haben, auf Christus entladen. Die Strafe liegt auf ihm, wir dürfen Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wir können sagen, seit Gott seinen Sohn ans Kreuz gehen ließ, begegnet er aller Welt mit der Botschaft von der Vergebung. Damit sind die Apostel losgezogen. Kommt in der Apostelgeschichte immer wieder die Botschaft von der Vergebung. Eine einmalige Botschaft, die wir den Menschen bringen können, egal ob jemand bei der Kirche angestellt ist oder nicht. Wer sie erfahren hat, kann sie weitersagen. Es gibt Vergebung. Gott, könnte man sagen, begegnet aller Welt im stillen, sanften Sausen. Gott bringt in Christus Menschen, die auf dem Totenpunkt angekommen sind, so zum Leben aus Gottes Kraft. Ich habe oft in der Seelsorge erfahren, an den Tiefpunkten unseres Lebens wird uns geholfen, wenn wir eine neue Sicht von Gott und eine neue Sicht von Jesus Christus bekommen. Wenn Gott den Verzagten eine evangeliumsgemäße Gotteserkenntnis schenkt, dann kommen wir aus unseren Höhlen heraus, um das zu empfangen und damit weiterzuleben. Zu mir kam einmal ein junger Mann, er hatte um Mitternacht angerufen, hat gesagt, Werner, wir waren per Du, ich halte es nicht mehr aus, ich nehme mir heute Nacht das Leben. Und nun ist so, wenn jemand anruft, hat er immer noch etwas vor. Und da habe ich gesagt, bis morgen früh wartest du, morgen früh kommst du zu mir. Und wir unterhalten uns. Und das wollte er im Grunde auch. Und dann hat er seine ganze Misere auseinandergefaltet. Und wir haben lange darüber gesprochen. Und an irgendeinem Punkt habe ich dann gesagt, du, ich möchte dich einmal etwas fragen. Welche Rolle hat denn in den letzten Jahren noch Gott in deinem Leben gespielt? Oder irgendwie sein Wort, oder die Gemeinde sagt, war alles tot. Und es war ganz eigenartig, nur diese Frage, es läuft ja jedes Mal anders, es ist keine Methode, nur diese Frage hat ihn so erschüttert, dass er sagt, du hast recht, hier liegt der Kern meiner Not. Und ich habe ihm gar nichts weiter empfohlen oder geraten oder vorgehalten. Er hat gesagt, ich erkenne jetzt, ich brauche wieder ein heiles Verhältnis zu Gott. Hat sein Leben Gott in die Hände gegeben und es ist wirklich anders geworden. Wir brauchen, auch wenn wir nicht zum Horeb können, wir sollten uns unters Kreuz stellen, eine klare Erkenntnis dieses Herrn, der für uns neues Leben ermöglicht hat. Und nun ein viertes. Gott befreit den Elia von einem großen Irrtum. Er nimmt die schwarze Brille von der Nase. Ein gut Stück Schuld an unserer Verzagtheit haben Sorgen und Befürchtungen, die auf Irrtümern und auf einer falschen Einschätzung der Lage beruhen. Elia wird gefragt, von Gott gefragt, was tust du hier? Und er antwortet, wir können uns auch noch mal dran erinnern, geeifert habe ich für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Israel hat dich verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und nun möchte ich das hier so richtig rot unterstreichen. Ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und was er sagt, empfindet er so, auch ganz ehrlich, es ist aber ganz falsch. Ob sich Elia nicht ein bisschen zu wichtig nimmt. Ich allein bin von den Getreuen übrig geblieben. Also die Gemeinde Gottes in mir 100%. Ich allein bin übrig geblieben. Es ist so ein bisschen Selbstmitleid, aber auch ein bisschen geistlicher Hochmut dabei. Ist die größte Gefahr des Glaubens, bloß wir merken sie selbst nie. Wir merken sie nie. Auf welch einsamem Gipfel sieht sich hier Elia und wir vielleicht manchmal auch. Und Gott hilft ihm zu einer ganz nüchternen Sicht. Im vorhergehenden Kapitel wird schon berichtet, dass 100 Propheten Gottes von einem Hofbeamten Obadja in einer Höhle verborgen und versorgt werden. Nun ist er nur noch 1%, also nicht mehr 100%, sondern 1%. Und dann wird am Ende unseres Abschnittes gesagt, dass Gott in Israel 7000 sieht, die ihm treu geblieben sind. Ja, nun muss Elia sich einordnen in eine große Schar. Und das sind Leute, die nicht einmal wie er ins Geschichtsbuch Israels gekommen sind. Wir wissen nicht einmal ihre Namen. Vielleicht sind sie bei Gott genauso wichtig wie die großen Propheten. Ein Trost für uns alle, die wir auch nicht ins Lexikon kommen. Gott muss uns oft mit Gewalt die schwarze Brille von der Nase ziehen, bis wir wieder sehen, die Sache sieht ja ganz anders aus. Sie sieht gar nicht so schwarz aus, wie ich sie eingeschätzt habe. Und manchmal ist eben die schwarze Brille mit der uns zugewandten Seite auch ein bisschen vergoldet, nicht? Ich allein bin treu. Die Gemeinschaft allein, ach, das wäre furchtbar, wenn wir so denken würden, hat noch die richtige biblische Linie. Und noch schlimmer, wenn ich vielleicht sagen würde, aber in Falkenberg, nicht? Na, Eitling will ich nicht nennen, das steht mir nicht zu. Oder Beatenberg oder Krishona, da allein, ach, nehmen wir uns doch nicht so wichtig. Gott beurteilt das ganz anders, zum Glück für viele. Und in unserer Not, egal wie sie aussieht, könnten wir vielleicht einmal an das Wort von Helen Keller denken. Das war eine taub, stumm, blinde Frau. Sie hat einen sehr schönen Satz hinterlassen und sagt, ich weinte, als ich keine Schuhe hatte, bis ich einen traf, der keine Füße hatte. Dann habe ich aufgehört, mich zu bemitleiden. Ordnen wir das Schicksal ein in die Gesamtgemeinde. Und dann kann es sein, dass wir eine neue Sicht bekommen. Dass Kinder sagen, na, mit meinen Eltern ist zwar schwierig, aber doch nicht ganz aussichtslos. Sie wissen das ja, dass die meisten Kinder zwischen 12 und 17 Jahren schwer erziehbare Eltern haben, nicht? Der berufliche Verweis oder die Arbeitslosigkeit ist zwar furchtbar schlimm, aber es ist kein Todesurteil. Mancher Weg lässt sich von Gott her viel realistischer einschätzen als aus der Höhle unserer Angst. Freilich, manchmal brauchen wir 40 schwierige Tage, um das zu erfassen. Die 40 können auch mal 100 Tage sein. Sie wissen, das ist eine symbolische Zahl. Und nun noch ein fünftes. Gott zeigt dem verzagten Elia, ich habe neue Aufgaben für dich. Elia wird gebraucht. Und darum darf der Todepunkt einfach nicht das Letzte sein. Er hat noch Propheten zu berufen, neue Herrscher zu salben. Er muss noch im Namen Gottes Wahrheit und Recht sprechen. Und daran erinnert uns Gottes Wort auch an unseren Tiefpunkten. Verlass deinen Platz nicht. Nimm ihn nach 40 Tagen Krise wieder ein. Vielleicht heißt, deine Kinder brauchen dich. Du kannst dich nicht der Verzagtheit hingeben. Oder deine Nächsten sind auf dich angewiesen. Oder deine Gemeinde. Flieh nicht. Nun ist Gott barmherzig, vielleicht haben Sie das gemerkt, man darf manchmal ein bisschen seinen Standort verändern. Elia muss nicht gleich nach Samaria, er darf erst einmal nach Damaskus. Also manchmal kann schon, Gott ist auch viel menschlicher als wir, manchmal kann schon ein Wohnungswechsel oder sogar auch ein Berufswechsel gut sein. Manch einer hat in einem geeigneteren Wirkungskreis schon wieder besser Fuß fassen können. Aber das steht fest, Gott hat noch Aufträge für uns und zwar gilt das für alle von uns. Wir haben nicht alle Könige zu salben, das brauchte ich zum Glück auch noch nicht zu tun. Aber wir haben alle Aufgaben, die Gott uns zugemessen hat. Und wir können uns auf die Dauer Verzagtheit nicht leisten. In der Offenbarung wird einmal gesagt, dass die Verzagten zu denen gehören, die nicht ins Reich Gottes kommen. Habe ich mich einmal darüber geärgert, über das Wort. Aber ich gebe doch recht. Ich glaube, Gott wollte uns da was ganz Wichtiges sagen. Also Schluss mit dem Meditieren unserer Schwierigkeiten, mit dem Hineinvertiefen und dem Baden in unseren Problemen, schauen wir auf Gott und seine Möglichkeiten. Gott braucht den Elia nicht in der Wüste, sondern im Leben, im Gottesdienst und sogar in der Politik. Und nun könnte man staunen, wenn wir jetzt weiterlesen könnten. Ich rede immer zu lange, aber ich höre gleich auf. Wenn wir weiterlesen könnten, würden wir erfahren, und da kann man staunen, dass Elia nach einiger Zeit wieder vor dem König Ahab steht und ihm ins Gewissen redet, weil er dem Naboth den Weinberg auf ganz kriminelle Weise abgenommen hat und ihn zu Tode gebracht hat. Da hat Elia wieder so viel Kraft bekommen, dass er am alten und sehr gefährlichen Standort wieder im Namen Gottes reden und für das Recht sprechen konnte. Der Todepunkt ist überwunden, durch Gottes Seelsorge zurechtgeholfen. Erstens, Gott erhält das Leben, steh auf und iss, erstes Gebot. Zweitens, Gott schenkt eine Pause, 40 Tage Stille. Drittens, Gott offenbart sein Wesen, voll heilender Gewalt. Viertens, Gott befreit von den Irrtümern, weg mit der schwarzen Brille. Und Gott gibt neue Aufgaben. Noch einmal für uns. Wenn wir nicht weiter wissen, Gott ist wirklich Spezialist für tote Punkte. Und das muss ich vielleicht noch sagen, manchmal führt er uns selber in den Zerbruch, weil er unser Leben neu bauen will. Wir sollen aus dem Dreh um uns selber herauskommen, die Leere eines Lebens ohne Gott erkennen und uns von ihm neu füllen und beauftragen lassen. Bei dem, der für uns am Kreuz den tiefsten Punkt durchschlitten hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, können unsere toten Punkte zu Startpunkten neuen Lebens werden. Und schon mancher hat im Zerbruch eines falsch orientierten Lebens die Startlöcher gefunden, aus denen er sich neuen Zielen zuwenden konnte. Ich möchte das für uns alle erbitten, dass Gott uns von dieser Mitte her, da wo er seinen Sohn ans Kreuz gegeben hat, dass er uns von daher immer wieder neu genesen lässt und uns neue Wege ins Leben heute ermöglicht, wo wir uns und anderen zum Segen leben und wirken können. An dieser Stelle würde ich gern noch mit Ihnen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, du hast uns einmal fest versprochen, immer dabei zu sein, auch wenn wir nur zwei oder drei wären, die sich nach dir ausrichten. Wir danken dir, dass du uns in deinem Wort zeigst, wie uns geholfen werden kann. Und ich bitte dich jetzt für uns alle, die wir hier versammelt sind, in der Gewissheit, dass du ja jeden kennst, alles Grau in unserem Leben kennst, alle Nöte, alle Verzagtheit. Lass uns das alles in deinem Licht sehen. Hab Dank, dass du so menschlich mit uns umgehst wie mit Elia. Aber hab auch Dank, dass du uns wirklich neue Orientierung geben kannst. Öffne bitte unsere Herzen für dich, dass du uns ganz erfüllen kannst und dass wir den Platz einnehmen können, an dem du uns haben willst, wo wir in deinem Namen Vergebung bekannt machen können und auch Orientierung geben können. Wir bitten dich, segne uns dein gutes Wort, indem du uns ganz fest mit dir verbindest. Amen.